Ich bin Michael Wielert und begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Sendereihe Spiritualität. Vielleicht kennen Sie den Gedanken oder den Ausspruch Ja, aber. Oft, wenn etwas geschieht, wenn Sie etwas erleben, wenn Sie etwas denken, dann kommt dieses Ja, aber. Ja, aber, so könnte die heutige Spiritualitätssendung auch heißen. Denn das Thema ist der Geist des Widerspruchs, Rebellion gegen die Wahrheit. Und ich bin gespannt und begrüße ganz herzlich unseren Referenten, Pfarrer Christoph Heinzen. Er ist uns zugeschaltet aus Ruppichteroth. Ein herzliches Grüß Gott, Pfarrer Heinzen.
Grüß Gott, lieber Wielert, grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben heute ein wirklich spannendes Thema, das hört sich auch relativ dramatisch an, Rebellion und Widerspruch. Da geht es offensichtlich um Dinge, die auch in unserem Leben auch manche Dramatik entfalten können. Und so ist es auch, ja, das wollen wir gar nicht verneinen. Widerspruch, Rebellion, das sind Markenzeichen menschlichen Verhaltens, die uns allen nicht wirklich fremd sind. Dabei denken wir vielleicht an so ein Ja-Aber, wie wir das am Anfang schon gehört haben, aber vielleicht auch an ein entschiedenes Nein eines Kindes, das aufgefordert wird, sein Zimmer aufzuräumen. Ganz klarer Widerspruch, ganz klare Rebellion. Wir denken an den rebellischen Teenager, der sich gegen alle Regeln und Konventionen auflehnt und für mehrere Monate oder Jahre in diesem Modus verharrt. Wir denken aber hoffentlich auch an uns selbst und unsere tief in uns verborgenen Abwehrmechanismen, die sich an bestimmten Stellen immer wieder zeigen, immer wieder offenbaren. Natürlich, das sei zu Beginn unserer gemeinsamen Stunde jetzt hier klargestellt, natürlich geht es nicht darum, zu allem und jedem Ja und Amen zu sagen. Jedweden Widerstand gegen Unwahres, Falsches, Verlogenes, Schädliches aufzugeben und die Hände in den Schoß zu legen. Nicht rebellisch und nicht im Widerspruch zu sein, grundsätzlich nicht. Der Kampf um die Wahrheit muss gerade in unserer Zeit geführt werden, wo sich oftmals Wahres und Unwahres zu einem giftigen, ungenießbaren Elixier vermischen und verheerende Konsequenzen haben. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Das muss unser Anliegen sein. Ja, auch die Liebe, aber die Liebe, sie braucht die Wahrheit und die Wahrheit braucht die Liebe. Und das ist etwas Grundsätzliches, was wir uns heute bei diesem Thema auch anschauen dürfen. Bei manchem Kampf bedarf es immer wieder auch einer Korrektur. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen erweitern unseren Horizont. Manches erscheint dann in einem anderen Licht. Das heißt natürlich nicht, dass die grundlegende Wahrheit irgendwann mal unwahr oder halbwahr werden kann. Die Wahrheit ist die Wahrheit und Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit. Ja, das ist unsere Wahrheit, die für uns maßgeblich ist und damit das, was er uns sagt. Das, was er uns im Wort Gottes sagt, in der Heiligen Schrift, das, was er uns durch die Kirche sagt, in den grundlegenden dogmatischen Wahrheiten, aber auch das, was er uns im persönlichen Gebet sagt, wenn er zu uns spricht, wenn er uns hinweist, wenn wir in der Anbetung sind oder im sonstigen Gebet mit ihm kommunizieren und sprechen. Er ist diese Wahrheit, um die es geht. Und er kann nie halbwahr oder unwahr sein. Aber in einzelnen Facetten darf man sich als Mensch dennoch korrigieren lassen, wenn man vielleicht in der einen oder anderen Weise zu sehr an diesem und jenem festhält und zu wenig merkt, dass es eigentlich doch auch noch ein bisschen mehr gibt von dieser Wahrheit, ein bisschen deutlicher die Wahrheit hervortreten kann. Nun gibt es also eine oft verborgene oder versteckte innere Haltung des Widerspruchs gegen eine Wahrheit, die Gott in mein Leben hineingelegt hat. Die von mir heute thematisierte Rebellion ist letzten Endes also eine Haltung meiner Seele, eine Haltung meines Herzens, eine Haltung meines Inneren, die sich mehr oder weniger erkennbar gegen eine solche Wahrheit zur Wehr setzt. Das Spannende, aber auch das Schwierige an unserem Thema heute ist, dass wir von einem Phänomen reden, was nicht so ganz offensichtlich ist, was nicht so ganz auf dem ersten Blick erkennbar ist, was nicht in jeder Situation immer gleich zutage tritt, ja, in der gleichen Weise zutage tritt. Es ist eine innere Haltung, die man aber, wenn man auf sich selbst achtet, irgendwann erkennen kann. Wenn man auf bestimmte Dinge achtet, auf bestimmte Verhaltensweisen, auf bestimmte Wortwahl. Das werden wir heute alles uns anschauen anhand eines konkreten Beispiels aus der Heiligen Schrift. Und so können wir das in uns aufdecken, was in uns diesen Geist des Widerspruchs beinhaltet, was das in uns bewirkt und was es mit uns macht. Und manchmal ist es einem gar nicht so bewusst, dass sich ein Geist des Widerspruchs da festgesetzt hat, der mich bei einem bestimmten Thema, bei einer bestimmten Frage, vielleicht bei einer bestimmten Person auch gefangen hält und mich leitet und mich dirigiert und wo ich nicht wirklich das tue, was ich eigentlich nach dem Willen Gottes tun sollte, wo ich das vielleicht meine, aber es nicht wirklich so ist. Es geht also um Dinge und Situationen, die in meinem Leben vorkommen, in denen ich mich aufgrund einer inneren geistlichen Prägung, dieser Haltung des Widerspruchs, der Rebellion, entsprechend verhalte und damit vielleicht, ohne dass ich es selber merke, aber dann trotzdem objektiv zum Gegner der Wahrheit und damit automatisch umgekehrt auch zum Förderer der Lüge werde, zum Rebell gegen den Plan und Willen Gottes. So werden vielleicht einige sagen, das ist aber sehr kompliziert und da kann man sich noch nicht so wirklich was drunter vorstellen. Vielleicht können Sie noch gar nicht viel damit anfangen. Tatsächlich bedarf es dazu jetzt mal einer näheren Erläuterung und vielleicht schaffe ich es Ihnen in den nächsten Minuten, diesen Gedanken ein wenig aufzuschlüsseln, ein bisschen näher zu bringen, damit Sie ein bisschen merken, was denn jetzt gemeint ist. Und vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ich werde ja mehrere Beispiele und Phänomene nennen, die damit zusammenhängen. Vielleicht werden Sie an der einen oder anderen Stelle sagen, ja, das kenne ich. Das ist bei mir schon da. Und da müsste ich mal in eine Prüfung gehen, ob das denn jetzt auch so ein Moment meines Lebens ist, ein Inhalt meiner Seele, meiner Haltung, meines Inneren, meines Herzens, wo ich auch diesen Geist der Wahrheit eigentlich boykottiere und im Widerspruch dazu stehe, wo ich das noch gar nicht so wahrgenommen habe. Ja, das würde mich freuen, wenn Sie da vielleicht ein oder zwei Stellen heute haben, wo Sie das selber bei sich entdecken können. Was ist eigentlich genau Rebellion? Fangen wir doch mal grundsätzlich an. Es geht darum, dass ich mich gegen etwas oder gegen jemanden widersetze, Nein sage, mich weigere. Das kann auch ein Ja-Aber sein. Ja, das ist so ein bisschen die etwas weichere Form. Ja, aber das ist letzten Endes die gleiche Haltung, die sich darin ausdrückt. Ja. Ich weigere mich gegen etwas oder jemanden aufbegehren. Dieses sich widersetzen kann passiv gestehen, indem ich auf eine Aufforderung, ein Ereignis, eine Situation nicht reagiere. So tue, als ob ich es nicht wahrnehme. Es schlichtweg ignoriere, die Angelegenheit in Gedanken und Worten verdränge. Es einfach nicht wahrhaben möchte, mich rumdrehe, wenn ich was sehe oder was höre, nicht hinhören bewusst. Oder ja, es kann dieser Widerspruch kann sich sehr geräuschlos und fast unsichtbar auch dadurch abspielen, dass ich einfach passiv bleibe, nichts tue, nicht das tue, was angesichts der Wahrheit, um die es geht, ich eigentlich in dem jeweiligen Moment tun müsste, was mein Auftrag, was meine Berufung an dieser Stelle sein könnte und auch wäre, objektiv wäre. Es kann aber auch ein offenes und zu erkennendes sich aufbäumen und auflehnen damit verbunden sein. ein sichtbares, aktives Reagieren, ein Widerwort, ein klares Nein, das ist nicht so, oder eine Handlung, wo ich bewusst etwas dagegen tue, wo ich jemanden anrufe, damit was dagegen getan wird oder und so weiter. Ja, wo ich also selber äußerlich sichtbar in Aktion trete. Auch das kann eine Form sein, wie dieser Widerspruchsgeist sich dann zeigt. Aufbäumen und auflehnen. Oftmals geschieht dieses sich aufbäumen, aber tatsächlich nach außen hin unbemerkt, in meiner Seele, in meinem Innersten. Und das ist schon schwieriger, es dann zu erkennen. Ja? Deswegen haben Sie gar nicht Unrecht, wenn Sie jetzt schon sagen, nach 10 Minuten, es ist gar nicht so einfach, ist es auch nicht. Aber wir wollen trotzdem drankommen und trotzdem uns das anschauen, was wichtig ist. Es geschieht in meiner Seele, in meinem Innersten. Manchmal merke ich nur hinterher, was daraus geworden ist, also was die Konsequenz dieses Widerspruchsgeists ist. Vielleicht eine Unruhe, die ich spüre, eine Unzufriedenheit, eine Ungeduld mit mir selbst auch, oder wo ich merke, ja, das war irgendwas ist da in meinem Inneren, was da nicht in der Wahrheit ist und nicht der Wahrheit folgt. Ich selbst merke dann manchmal, wie ich innerlich in Erregung gerate, mein ganzes Herz nach außen unhörbar Nein ruft. Ja, wenn ich selber innerlich so tief durchatme und weiß, nein, da ich bin dagegen, ja, da wehrt sich jedes Glied meines Körpers wehrt sich dagegen. Jeder Teil ist irgendwie in diesem Widerstand, in diesem Widerspruch. Der Widerspruch kann sich aber auch in meinen Gedanken ausbreiten und sie besetzt halten, also wirklich in der Form, dass das mich nicht loslässt. Dass ich immer wieder sage, nein, das will ich nicht, nein, das kann nicht sein, nein. Dass das immer wieder in meinen Gedanken vielleicht auch gar nicht ausgesprochen wird, wobei das wird wahrscheinlich irgendwann auch in Worten und Handlungen sich äußern, aber manchmal ist es nur wirklich in diesen Gedanken drin, dass ich davon wirklich besetzt bin. Nein, das will ich nicht, nein, das stimmt nicht, nein, das darf nicht sein, nein, das tue ich nicht, nein, ich bin dazu nicht bereit und so weiter. Wir kennen diese inneren Gedanken, die sich dann gerne auch dann nach außen in konkreten Worten äußern können. Gedanken, Seele, Worte, Taten, das geht alles ineinander über, das beeinflusst einander. Ja, und man hat manches ausgesprochen, obwohl man es gar nicht wollte, weil es in den Gedanken so festgesetzt ist, so festgelegt ist in den Gedanken, dass es einfach rausfließt aus mir oder in eine Handlung mündet, die ich gar nicht möchte. Handlung des Widerspruchs, der Rebellion. Manche Rebellion tobt sich aber auch nur in den Gedanken aus. Manche äußert sich sehr stark in meinem Innenleben. Manche gebiert nach außen hin Worte und Taten. Mir geht es heute nicht so sehr um einen menschlichen Widerspruch gegen irgendwas oder irgendjemanden, der vielerlei Alltäglichkeiten betreffen kann, wenn man aufgefordert wird, etwas zu tun, man sagt nein oder so, ja. Darum geht es mir nicht. Das ist auch sicherlich ein wichtiges Thema, aber mir geht es heute bewusst einmal um den Widerspruch als ein geistliches Phänomen. Ein Phänomen, das sich mehr oder weniger offen gegen den Plan bzw. Willen Gottes richtet. Und damit gegen die objektive, gültige Wahrheit. Wo ich mich durch meine Gedanken, durch diese Seelenshaltung, Haltung in meiner Seele, durch meine Worte und Taten vielleicht auch, offen oder auch versteckt, gut meinend, scheinbar aus Liebe unter Umständen, gegen Plan oder Wille Gottes richte. Und damit immer auch gegen die Wahrheit, die Jesus Christus selbst ist. Ja? Darum geht es mir. Also schon so eine Sache, die, wo wir aus dem Alltäglichen ein bisschen vielleicht rauskommen und in die grundsätzlichen Dinge gehen, wo es auch um Entscheidungen geht und um Haltungen geht, die mein ganzes Leben als Ganzes doch viel mehr beeinflussen als so tagtägliche Entscheidungen, die ich treffe. Also unser Augenmerk richtet sich weniger auf einzelne Situationen, indem ich eine Abwehrhaltung einnehme, sondern vielmehr um eine grundsätzliche geistliche Haltung in mir, die dann in den einzelnen Situationen die Wirkung entfalten kann. Ja, darum geht es. Situationen, in denen gilt, ich meine es eigentlich gut, aber gut gemeint, Sie wissen, ist das Gegenteil von gut. Das gut Gemeinte richtet sich in dem Fall dann gegen die Wahrheit und gegen den Willen Gottes und richtet so auf geistlicher Ebene einen Schaden an, oft auch darüber hinaus auf anderen Ebenen meines Lebens. Ja, das gut Gemeinte, was zum Schaden führt. Vielleicht fällt Ihnen jetzt schon ungefähr ein aus Ihrer eigenen Erfahrung, was ich meinen könnte. Herausragendes Beispiel für diese Haltung des Widerspruchs ist interessanterweise kein geringerer als der heilige Apostel Petrus. Die Heilige Schrift berichtet über einige Situationen, in denen sich bei ihm diese Haltung zeigt, die dann auch einer Korrektur bedarf. Das Großartige am heiligen Apostelfürsten Petrus ist ja gerade, dass er sich diese Korrektur durch den Herrn, durch Jesus, durch den Meister selbst zu eigen gemacht hat und so nach und nach, nicht nur in den 3 Jahren des irdischen Wirkens Jesu, sondern auch darüber hinaus, in Glauben, Hoffnung und Liebe immer mehr wachsen konnte, als Feld der Kirche seine wichtige Aufgabe erfüllen und dem Herrn in allem folgen konnte, weil er sich hat korrigieren lassen an diesen Stellen. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das ist ein wichtiger Punkt. Die 5 Stellen, die ich jetzt mit Ihnen anschauen möchte, nach und nach, in aller Ruhe, sind alles auch Beweise dafür, dass Petrus immer ein reflektierter und engagierter Apostel gewesen ist, der Dinge hinterfragt und sich mit ihnen beschäftigt hat, der es sich nicht einfach gemacht hat, der nicht gesagt hat, ach ja, ist halt so, und Hände in den Schoß legen, und sondern der durch diese Haltung hat immer weiter wachsen können und so auch zum Fels werden können, ja, diese Standfestigkeit des Felsens dadurch entwickeln konnte, dass er sich gerieben hat an manchem und dass er auch manches hinterfragt hat. Und auch wenn das Geisteswiderspruchs war, durch die Korrektur, durch den Herrn, konnte er wachsen. Durch die Korrektur von Jesus konnte er wachsen, vielleicht viel mehr als die anderen, die nicht in dieser Form immer wieder Dinge hinterfragt haben, und sich nicht viele Gedanken gemacht haben über das, was Jesus da sagt, was er da tut. Und gerade, wir werden das jetzt gleich sehen, im Kontext der Passionsgeschichte, wo das ja auch sehr extrem emotional wird und wo die Gefühle richtig reinkommen, auch Gefühle für Jesus, die Liebe zum Meister, zum Herrn, ja, das ist etwas, was ihn dann ja auch herausragend prägt. Deswegen ganz klar, der Petrus ist hier an der Stelle erstmal durch unser Negativbeispiel heute für den Geist des Widerspruchs, aber gleichzeitig auch wunderbar, wie durch die Korrektur des Herrn und durch die Liebe, die Jesus zu ihm hat, indem er ihn in Liebe korrigiert, er auch wachsen konnte und so der heilige Petrus in der Fels wird, ja, von dem wir natürlich das Vorbild nehmen können. Also das sind die beiden Facetten der Sache, ja. Also es geht mir nicht darum, den heiligen Petrus negativ darzustellen, sondern anhand ihm dieses Phänomen darzustellen und wie Jesus darauf reagiert und uns damit auch ein bisschen einen Spiegel vorzuhalten. Das ist, glaube ich, immer wichtig bei der Spiritualitätssendung, dass wir auch schauen, was das mit uns wirklich zu tun hat und wo wir uns dann Beispiel nehmen können. Die eigentliche Größe des Petrus liegt in seiner Offenheit, sich von Jesus korrigieren zu lassen, ja? Und das ist wirkliche Liebe an dieser Stelle. Wir beginnen mit Nummer 1, unsere Betrachtung mit Matthäus 16, 21 bis 23. Matthäus 16, 21 bis 23. Da lesen wir. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles erleiden. Er werde getötet, aber am 3. Tag auferweckt werden. Da nahm ihn Petrus auf die Seite und fing an, ihm Vorhaltungen zu machen. Er sagte, das verhüte Gott, Herr, niemals darf dir das widerfahren. Er aber wandte sich um und sagte zu Petrus, fort von mir, Satan, ein Ärgernis bist du für mich, denn du denkst nicht die Gedanken Gottes, sondern die der Menschen. Ja, Matthäus 16, 21 bis 23. Petrus, er meint es gut mit Jesus. Er liebt ihn als seinen Herrn und Meister über alles. Er will ihn nicht verlieren. Er will nicht, dass er leidet und dass er sterben muss. Wer von uns könnte diese Herzenshaltung des Petrus, dieses tiefe Gefühl, das darf nicht sein, nicht nachvollziehen, bezogen auf unsere Familie, unseren Freundes- oder Bekanntenkreis? Keiner sagt doch bei der Ankündigung eines Leidens, oh, wie schön, dass du leiden musst. Ja, wenn einer uns erzählt, ich muss in 2 Wochen eine schwierige Operation durchführen lassen, ja, wird keiner sagen, ach ja, ist doch schön. Ja, sondern wir werden sagen, oh, ist das denn nötig? Jeder denkt, oh je, kann das nicht irgendwie verhindert werden? Da muss man doch was gegen tun können. Geht das auch nicht ohne OP? Kann man da nicht einfach Medikamente nehmen? Kann es ja erspart bleiben? Ne? Und so weiter, kennen wir. Na, natürlich. Aus Petrus spricht diese ganz normale, menschliche, großartige, herzliche Liebe zum Meister. Er möchte nicht, dass dieser leidet. Und doch, in diesem Augenblick rebelliert er gegen den Heilsplan Gottes, gegen den Willen des Herrn, gegen das von Gott her notwendige Erlösungsgeschehen für die Menschheit. Er meint es gut, er meint es für alle verständlich gut, wir können das alle verstehen, wir können es wertschätzen, dass er wirklich auch da für Jesus nur das Beste will, aber er stellt sich gegen die Wahrheit. Er stellt sich gegen die Wahrheit. Petrus macht Jesus Vorwürfe und sagt, das möge Gott verhüten. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Die Wahrheit darf nicht sein. Jesus antwortet ihm in aller Klarheit, fort von mir, Verwirrer, Satan, der du dich gegen die Wahrheit stellst. Auch wenn du es gut meinst, aber du stellst dich jetzt gerade gegen die Wahrheit, gegen die Heilsgeschichte Gottes, gegen all das, was Gott für die Menschen tun möchte. Ja, nicht nur in so einer Einzelfrage stelle sich dagegen, ja, es geht ja nicht darum, ob sie heute Abend Fisch oder Fleisch essen, ja, sondern es geht um die Frage der Erlösung der Menschheit. Deswegen reagiert Jesus auch in dieser unvorstellbar wunderbaren Klarheit auch, ja. Du bist ein Ärgernis, sagt er zu Petrus. Ja, du bist ein Ärgernis. Und dann entlarvt Jesus noch am Schluss ganz wunderbar eine Hauptursache für den Geist des Widerspruchs. Er sagt Petrus ganz klar, du denkst die Gedanken der Menschen, nicht die Gedanken Gottes. Das ist ein wichtiger Punkt. Das merken wir uns bitte. Ja? Das ist eine der Hauptursachen für diese Widerspruchsgeistgeschichte. Du denkst die Gedanken der Menschen, nicht die Gedanken Gottes. Das ist auf den Punkt gebracht, genau das Problem. Wir übernehmen ganz schnell, ohne dass wir es manchmal merken, die Meinung dieser Welt, die Meinung der anderen Menschen, die allgemein gültige Meinung, das, was gerade im Mainstream unserer Zeit gerade so, ja, was gerade so dran ist. Und dass sich das dauernd ändert, das sehen wir. Schauen Sie sich die letzten 50 Jahre an und schauen sich so verschiedene Meinungen zu bestimmten Dingen an, dann werden Sie merken, dass sich manches grundlegend geändert hat. Und ich bin mir sicher, in 50 Jahren das wieder sich ganz ändern wird. Ja, das war die ganze Geschichte so. Und wir vergessen dann auch leicht danach zu fragen, was denn Gottes Wille und Gottes Meinung an dieser Stelle zu diesem Thema, zu dieser Frage sein könnte. Und so kann in mir eine Keimzelle der Rebellion heranwachsen, die mich von der göttlichen Wahrheit, vom Willen Gottes, von seinem Plan, von seinen Gedanken, von seiner Meinung wegfühlt. Ja, Gott hat auch eine Meinung. Ja, Gott hat eine Meinung zu allem eigentlich, ja. Und seine Meinung ist aber die richtige, ne. Es ist keine Meinung, man kann darüber auch diskutieren, er lässt auch mit sich diskutieren, aber am Ende gewinnt er, weil seine Meinung immer die richtige ist, ja. Also, das führt uns weg zur Wahrheit der Menschen. Einer selbstgestrickten Wahrheit, etwas selbstgebastelten, eine Wahrheit, die nicht dem Willen Gottes entspricht, ja. Klar, manchmal entspricht die Meinung der Menschen auch der Meinung Gottes, ja. Gibt's tatsächlich, ja. Wo wir als Menschen sagen, ach, das wäre doch schön, wenn das so und so wäre. Und Gott sagt auch, ja, ist schön, ja, mach das so, ja. Aber das ist leider Gottes, nach meiner Erfahrung, wahrscheinlich eher die Ausnahme, ja. Sondern meistens sind wir doch so, dass wir uns da was ganz anderes denken und Gott als der Allmächtige, der Herr als der Allmächtige einfach auch ganz anders drauf sieht. Also, das war die erste Stelle. Vor der Pause noch die zweite Stelle, das ist Lukas 8, 43 bis 46, eine bisschen versteckte Rebellionsstelle, auch ganz interessant, Lukas 8, 43 bis 46, da steht, da war eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt und von niemand Heilung fand. Sie trat von hinten hinzu und berührte den Saum seines Gewandes und zugleich hörten ihre Blutungen auf. Da fragte Jesus, wer hat mich berührt? Als es alle verneinten, sagten Petrus und seine Begleiter, Meister, die Volksscharen drängen und stoßen dich. Jesus erwiderte, es hat mich jemand berührt, denn ich fühlte, dass eine Kraft von mir ausging. Ja, es ist Petrus und die Begleiter, jetzt sind alle drin, aber Petrus halt auch, ja. Wenn wir die Worte des Petrus mal ins Reine übersetzen, ne, dieses Meister, die Volksscharen drängen sich um dich und stoßen dich, heißt das doch eigentlich, wie überflüssig ist denn die Frage, die du stellst nach der Ursache dieser Berührung, ja? Verstehst du denn nicht, dass es völlig logisch ist und ohne Probleme von jedem Kleinkind erkennbar, dass sich beim Drängen von Volksscharen um eine Person herum automatisch Berührungen ergeben? Was soll diese Frage? Versteht er das nicht? Was soll diese komische Frage? Petrus blickt in seinem Inneren geringschätzend auf den Meister, auf Jesus, und stellt sich über ihn, weil dieser eine scheinbar offensichtliche Tatsache nicht zu erfassen weiß. Das ist eine andere Facette. Wir hatten eben Vorwurf, ja. Jetzt haben wir die zweite Facette von dieser geistlichen Rebellion, ist die Geringschätzung. Ja? Er geht durch eine kritische Geringschätzung auf Rebellionskurs. Seine Haltung ist folgende: die Sache ist doch völlig klar, völlig einsichtig und gelöst. Was will Gott denn jetzt noch? Da gibt es doch nichts zu sagen. Was soll denn diese Frage? Diese Situation ist doch völlig klar. Warum soll ich mich damit noch beschäftigen? Das ist doch völlig unnötig. Ein Unverständnis für die Frage, die der Herr stellt, die Gott stellt, weil man aus seiner eigenen menschlichen Sicht darin keinen Sinn erkennen kann. Auch das ist eine Form, in der sich der Widerspruchsgeist zeigt und entlarvt. Denn wenn wir mal bedenken, dass Jesus eine überflüssige Frage stellen könnte, dass Gott irgendetwas sagen kann, was überflüssig ist, ja, sind wir ganz schnell, wenn wir logisch denken, dabei, dass es eigentlich nicht geht. Und trotzdem diese Haltung des Petrus, was fragst du eigentlich? Ja, Geringschätzung. Das ist unser zweites Beispiel. Wir machen eine kurze Musikpause und danach schauen wir uns die dritte Stelle an.
Sie hören Radio Horeb mit der Sendereihe Spiritualität. Unser Thema ist heute der Geist des Widerspruchs, Rebellion gegen die Wahrheit. Und ich darf Pfarrer Christoph Heinzen aufs Ruppichter Rot nun um den zweiten Teil seines Vortrags bitten.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben sich ein bisschen in das Thema jetzt reindenken können, sind jetzt wieder bereit, die nächsten Stellen sich anzuschauen, so ein bisschen eine Ahnung mittlerweile zu haben, was denn jetzt da gemeint ist. Als dritte Stelle schauen wir auf Johannes 13, 5 bis 10. Johannes 13, 5 bis 10. Da steht, dann goss Jesus Wasser in das Waschbecken und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte der zu ihm, Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm, niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus sagte zu ihm, wer gebadet hat, hat nicht nötig, sich zu waschen, sondern ist rein. Jesus dreht die Rangfolge im Abendmahlsaal radikal um. Der Meister wäscht den Jüngern die Füße. Das macht aus Petrus Sicht keinen Sinn. Das kennt er so nicht und das will er deswegen auch so nicht. Es kommt ihm komisch vor. Es ist nicht nur ungewohnt, sondern es passt für ihn nicht. Es geht nicht. Also er fühlt sich komisch dabei. Ja, er will das nicht. Natürlich steckt auch ein bisschen Stolz dahinter und so. Das kann man, ist ein eigenes Thema, das nochmal genau zu schauen. Auf jeden Fall, er will das nicht. Er hält es für falsch und sagt das Jesus ganz deutlich. Und dann kommt das entlarvende Wort, das den Geist des Widerspruchs auf wunderbar eindrückliche Weise immer wieder offenbart. Das Wort haben wir schon in der letzten Stelle schon gehabt. Ja, also in der ersten Stelle, die wir betrachtet haben, kam das Wort auch schon vor. Das Wort niemals. Ja, damals haben wir gehört, niemals darf dir das widerfahren. Ja, also Leiden und Tod. Und jetzt sagt Petrus, niemals sollst du mir die Füße waschen. Völlige Konfrontation. Keine Offenheit, kein Hinhören, kein Diskutieren. Ein völliges, totales Ausschließen, dass das jemals vorkommt. Niemals. Sag niemals nie, heißt es schon bei James Bond. Und auch hier lässt sich dieses geflügelte Wort ganz gut anwenden. Niemals, das ist Zeichen für Widerspruch. Das Wort wird uns später noch zweimal begegnen. Ja? Also an den 5 Stellen, die ich Ihnen vorstelle heute von Petrus, kommt 4-mal dieses Wort vor. Es fällt sehr auf. Es scheint ein Merkmal, ein Kennwort, ein Kennzeichen zu sein für diese geistliche Haltung. Achten Sie auf Ihre Sprache mal. Niemals. Es ist scheinbar prägend und typisch für diese Form der Rebellion. In einem zweiten Schritt ist Petrus dann so weit, die Fußwaschung zu akzeptieren. Ja, okay, aber nur unter seinen Bedingungen. Nicht nur die Füße, sondern dann auch richtig. Dann auch Hände und Kopf. Wenn schon, denn schon. Und auch hier korrigiert ihn Jesus in liebevoller Art und Weise. Wir denken manchmal, das kann doch nicht Gottes Wille sein. Das ist für mich undenkbar. Niemals würde Gott so und so handeln, so spricht Jesus nicht. Das ist nicht er, das ist nicht meine Vorstellung, wie er ist. Entspringt diese Einschätzung nicht oft und einzig und allein unseren Vorstellungen und Vorlieben, was Gott kann und soll und will? Ist das deswegen dieser Widerspruch in uns dann so offensichtlich da gegen etwas oder jemanden oder gegen auch ein Wort des Herrn, was wir vielleicht in uns spüren, weil wir sagen, das kann doch nicht von Gott kommen. Das kenne ich von Gott doch gar nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Ihnen ein Geheimnis verraten. Wir werden nie Gott voll und ganz kennen. Ja, wir werden eine Ewigkeit damit verbringen, ihn immer wieder neu kennenzulernen. Und wenn ich eine Seite, eine Facette von Jesus, vom Vater, vom Heiligen Geist noch nicht kenne, dann heißt das ja nicht, dass es nicht von Jesus ist. Das ist doch völlig klar. Also da diese Festgefahrenheit in meiner Vorstellung, was Gott will und was oftmals tatsächlich davon daher rührt, dass ich natürlich gerne auch meine eigenen Vorstellungen, meinen eigenen Willen, meine eigene Schablone auf Gott legen möchte. Und was mir da nicht passt, da bin ich dagegen, weil das kann ja nicht von ihm sein. Er kann doch nicht ernsthaft mir die Füße waschen wollen, erst Gott. Und Jesus dreht wirklich im Abendmahlsaal die ganze Geschichte völlig auf den Kopf, ja, und wird vom Herrn und Meister zum Diener und zum Sklaven, ja. Er wird in der Eucharistie ein kleines Stück Brot. Entschuldigung, das sind Dinge, die sich auch über mehrere hunderttausend Jahre keiner vorstellen konnte, dass Gott sowas machen könnte. Und heute können das viele noch nicht vorstellen. Er macht es trotzdem. Und auch da ist oftmals wie Widerspruch, wie kann Gott sowas tun? Ich kann das nicht glauben. Ja, aber das ist unser Problem. Das ist unser Problem, dass wir da im Widerspruch sind, weil wir einfach nicht akzeptieren können, dass Gott uns auch überrascht. Dass Jesus auch heute uns immer wieder auch neu herausfordern kann und wieder neu sich zeigen kann und sich präsentieren kann und sich offenbaren kann, ja. Natürlich nicht dadurch, dass er plötzlich sagt, Gott ist vier Personen oder so, völlig klar. Aber in der Offenbarung der Heiligen Schrift, in diesem Rahmen dessen, was wir von Gott wissen, was die Kirche über Gott reflektiert hat, können wir doch vieles auch Großartiges dann Neues erfahren. Also, das ist diese Niemalshaltung, die sich hier offenbart und wo Petrus in die Rebellion geht gegen einen Gott, der sich ihm so zeigt, wie er sich das nicht vorstellen will und kann und deswegen er das nicht einsieht. Die vierte Stelle ist Matthäus 26, 30 bis 35. Matthäus 26, 30 bis 35. Da heißt es: Nach dem Lobgesang gingen sie hinaus zum Ölberg. Da sagte Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferweckt worden bin, werde ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete ihm Petrus: Wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich werde niemals Anstoß nehmen. Jesus sagte zu ihm: Amen, ich sage dir, in dieser Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus aber erwiderte ihm, haben wir es auch, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Da ist es wieder gleich zweimal das Kennwort der geistlichen Rebellion. Ich werde niemals Anstoß nehmen, ich werde dich niemals verleugnen. Und auch hier, das möchte ich ihm immer wieder betonen, spricht Petrus aus Liebe zu seinem Herrn. Natürlich, er kann und will es sich einfach nicht vorstellen, zum Verräter zu werden. Zu einem zu werden, der Jesus verkauft und verrät und verleugnet. Die Liebe will sich das nicht vorstellen. Die Liebe will das nicht. Und die Liebe geht an der Stelle in den Widerspruch zur Wahrheit. Wer würde das auch gerne von sich behaupten, dass man irgendwann mal dazu kommt, alles Gute, Wahre und Schöne zu verleugnen, zum Gottesleugner zu werden? Es wird doch keiner, wenn mir das einer prophezeit, sage ich dann auch erstmal nein. Also, nehme ich nicht an, dass das passieren wird. Ich bin doch eigentlich so, ne? Also auch hier eine ganz normale Haltung. Gegen diese beiden Ankündigungen von Jesus tritt Petrus deutlich in Opposition. Eigentlich kennt er ja Jesus. Eigentlich weiß er, dass er nichts Falsches, nichts Unwahres sagen kann. Eigentlich müsste er nach der langen Zeit, die er mit ihm verbracht hat, diese Ankündigung in Demut und Vertrauen zumindest hinnehmen. Vielleicht nicht annehmen erst später, aber vielleicht erst einmal hinnehmen, es stehen lassen, sich Gedanken darüber machen, so wie Maria, ne? Sie bewahrte es in ihrem Herzen und dachte darüber nach, das ist das Gegenkonzept zu diesem sofortigen Widerspruch. Ja, da haben sie nochmal, aber der Geist des Widerspruchs erregt sich in Petrus erneut, ja, es ist ja diese ganze Passionsgeschichte ist ja davon auch geprägt, was Petrus angeht. Er tritt dem Herrn entgegen. Ja? Nochmal, der Geist des Widerspruchs ernährt sich nicht immer daraus, dass man bewusst gegen Gott vorgehen möchte oder aus Hass oder Unfrieden handelt, sondern vielleicht gerade aus einer Haltung von Liebe und Verbundenheit. Das ist das Perfide an der Geschichte, ja, was wir verstehen müssen. Es ist gut gemeint, ja, eine Haltung von Liebe. Ich meine es gut mit ihm, weil ich ihn liebe. Ich meine es gut mit ihm, weil ich ihn liebe. Mit den besten Absichten gesegnet und dennoch gegen die Wahrheit. Dennoch nicht dem Willen Gottes entsprechend. Nicht an dieser Stelle in Gottes Plan. Gott will es nicht, weil es an der Stelle nicht gut ist, weil es was Besseres gibt und so weiter. Und trotzdem, ich ziehe die Sache durch, weil ich handle doch in bester Absicht. Ich handle doch aus Liebe. Ja? Und Sie wissen, das ist der Fehlschluss, den wir ein bisschen aufdecken müssen heute, dass nicht alles das, was ich aus Liebe tue, immer richtig ist. Sondern Liebe und Wahrheit müssen sich zusammentun. Ja? Liebe und Wahrheit küssen sich, Altes Testament. Ja? Und wenn die beiden sich küssen, dann erst ist es wirklich in Gottes Willen. Ja? Also Liebe und Wahrheit. Es sind diese Liebe, diese gute Absicht ist halt meine Absicht, aber nicht die Absicht des Herrn. Ja? Auch wenn sie noch so gut gemeint ist. Und daraus entsteht manchmal völlig unbewusst der Geist der Rebellion, der korrigiert werden muss, weil er es dann doch gegen die Wahrheit ist. Ja? Ein Geist, der meint, das Gute und Wahre zu wollen und zu tun und dennoch in die Irre läuft. Und dann manchmal steht man hinterher da und sagt, ich hab's doch so gut gemeint mit ihm oder mit ihr. Ich hab sie doch so geliebt und jetzt das. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das hat einen Grund, warum das manchmal uns passiert, weil es nicht dran war an der Stelle, weil es nicht in der Wahrheit war. Ja, obwohl es in der Liebe war. Das ist der Punkt an dieser ganzen Geschichte. Und da müssen wir uns ein bisschen Gedanken drüber machen. Als letzte Stelle schauen wir uns Johannes 18, 10 und 11 an. Johannes 18, 10 und 11. Simon Petrus aber, der ein Schwert hatte, zog es, schlug auf den Knecht des hohen Priesters ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechts war Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, nicht trinken? Auch hier handelt Petrus aus dem Affekt, um sich schützend vor Jesus zu stellen. Wunderbar. Die Liebe zu Jesus drängt ihn zu diesem martialischen Handeln, für uns alle völlig verständlich. Ja, wer würde sich nicht an dieser Stelle, wenn man den nötigen Mut dazu besitzt natürlich, vor den Herrn und Meister, vor den Freund, vor die Familie stellen und schützen und sagen, hier, nix. Und dennoch auch hier falsch. An der Stelle falsch. Soll ich den Kelch etwa nicht trinken, fragt Jesus. Das bedeutet, möchtest du etwa ernsthaft, dass ich die Menschheit nicht durch meine Leiden erlöse? Möchtest du nicht, dass sich der Wille Gottes für die Menschen erfüllt, nämlich nichts weniger als die Rettung von Tod und Sünde? In der konkreten Situation mag Petrus das Richtige tun. Ein Unschuldiger wird angegriffen und ich stelle mich schützend vor ihm. Völlig klar, völlig richtig, natürlich. Aber der Gesamtkontext, sage ich mal, lässt das nicht zu. Diese Gewalt, dieser Angriff auf den unschuldigen Jesus, das muss geschehen um des Heils der Menschen willen, um des Heilsplans Gottes willen. Und so mag die Intention für die jeweilige Situation durchaus richtig und gutmeinend sein, ne? Gute Absicht, beste Absicht sogar, nicht nur gute, sondern beste Absicht. Aufs Gesamte gesehen ist es jedoch genau das Falsche. Aufs Gesamte bedeutet aus der Sicht und in den Gedanken Gottes. Und der Trick ist, dass wir lernen, diese Gedanken Gottes zu lesen und von unseren Gedanken wegzukommen. Und wir merken, wie schwierig das ist, ja, wie schwierig es sein kann, in den jeweiligen Situationen das Richtige zu entscheiden. Ja, und natürlich tun wir oft das Falsche dann aus dem guten Willen heraus, aus Liebe, aus der besten Absicht, aus dem Gutmeinen, ne? Völlig klar. Und hinterher wissen wir aber, merken wir, spüren wir oder sehen wir an den Konsequenzen aus den Früchten, es war nicht gut. es war das Falsche. Ja, wir wollen natürlich alle nicht dem Geisteswiderspruch Folge leisten. Ja, ich denke mal, das geht uns allen so. Und diese Unterscheidung ist für uns total schwierig manchmal. Was sollen wir tun? Eigentlich sollten wir uns immer angewöhnen, nicht müde zu werden, immer wieder zu fragen, Herr, wenn die Zeit da ist, ich weiß, manche Entscheidungen muss man in Sekundenschnelle treffen, da kann man nicht noch großartig fragen, ja, da muss der Heilige Geist so in einem wirken, aber wenn ich doch die Zeit habe, dann zu fragen oder regelmäßig zu fragen, wenn ich weiß, da kommt irgendeine Entscheidung oder da ist etwas, was jetzt bald sein wird, ein Treffen oder so, Herr, was ist dein Wille? Herr, liege ich hier wirklich richtig? Herr, sind meine Gedanken jetzt in diesem Fall auch deine Gedanken? Die letzten 100 Mal war es nicht so, aber ist es diesmal vielleicht so? Und die letzten 100 Mal war es so, ist diesmal nicht so? Was ist für mich notwendig? Wo muss ich mich korrigieren? Wo möchtest du mich korrigieren? Korrigiere mich, Herr. Ist das in Ihrem Gebet auch drin? Korrigiere mich, Herr, wo du mich korrigieren musst und möchtest und wo es wichtig ist, ja? Das letzten Endes die etwas andere Form zu sagen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Ne? Klar, das ist natürlich das Gleiche gemeint, aber nochmal in Bezug auf die Wahrheit nochmal als Korrektur formuliert. Dadurch ein bisschen schärfer, glaube ich auch. Aber es trifft es ganz gut, denke ich. Das sollte in unseren täglichen Gebeten, auch in der Anbetung, immer einen festen Platz haben. Also 5 oder 10 Minuten wirklich zu fragen, Herr, auf dem Weg, wo ich gerade gehe, das, was ich gerade meine zu tun, was ich denke, ist das dein Wille? Ist das richtig? Ist das dein Plan? Was sind deine Gedanken dazu? Lass mich jetzt meine nächsten 5 oder 10 Minuten in meinen Gedanken deine Gedanken mal spüren, merken, mal denken. Ja, gib mir mal deine Gedanken dazu ein. Ja, und liebe Zuhörer und Zuhörer, wenn das dann irgendetwas ist, was uns erschrickt, kann das schon mal ganz gut sein. Ja, weil dann die Korrektur eintritt, wo wir merken, oh, das haben wir ja so noch gar nicht gesehen. Und vielleicht, ja, dem Herrn die Möglichkeit geben, falsches Denken und Geist der Rebellion gegen die Wahrheit in uns aufdecken zu können. Ja, dass wir das merken und dass wir das wirklich korrigieren können, dass wir es abstellen können. Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen von mir, dass wir das vielleicht, und vom Herrn denke ich auch, dass wir das in uns immer mehr wachrufen. Anhand der genannten 5 Stellen lassen sich abschließend jetzt 5 Formen des Widerspruchs zusammenfassen. Also jetzt nochmal als kleine Zusammenfassung am Schluss, was man sich vielleicht merken kann, merken muss, merken sollte, wie auch immer. Nummer 1 ist der Vorwurf. Vorwurf gegenüber Gott und den Menschen. Wie kannst du es einfach so geschehen lassen, dass du leiden und sterben musst? Das muss verhindert werden, das darf nicht sein, das ist falsch von dir. Ja? Vorwurf kann manchmal richtig und gut sein, aber es muss der Wahrheit entsprechen. Ja? Das darf nicht in diesem Geisteswiderspruch sein. Also Vorwurf ist eine Form, wie der Geist der Rebellion sich äußern kann. Nummer 2 ist die Geringschätzung gegenüber Gott und den Menschen. Was stellt er für eine komische Frage, ne, mit der Frau, die ihn berührt hat? Er sieht doch die Volksscharen um sich, das ist doch klar, dass er hier eine Berührung erfährt. Muss man ihm das denn wirklich erklären? Ja, der ist heute auch nicht so ganz dabei. Und ne, das Geringschätzende, sich selbst Erhebende, das ist auch die Nummer 2, auch eine Form von Geisteswiderspruchs. Nummer 3 ist die Rechthaberei. In Sachen Fußwaschung hält sich Petrus für den Experten schlechthin. Das kann doch nicht sein, dass der Meister den Jüngern die Füße wäscht. Das ist doch ganz anders in der Ordnung vorgesehen. Ja? Er hat doch recht, wenn er meint, dass der Jünger dem Meister die Füße waschen muss. Das war doch immer so. Ja? Rechthaberei, die dritte Form, wie sich Geisteswiderspruch äußert. Nummer 4 ist die Selbstgerechtigkeit. Ich werde den Herrn niemals verraten. Ich doch nicht. Auf mich ist doch Verlass. Ich bin doch einer der treuesten Seelen, treuesten Anhänger. Wie kann man nur denken, dass ich zum Verrat in der Lage wäre? Unverschämtheit. Ich nie. Wie kannst du so etwas behaupten, dass ich dich 3-mal verleugnen werde? Ich doch nie. Selbstgerechtigkeit. Nummer 4. Und Nummer 5 ist der Egoismus. Ich möchte nicht, dass Jesus so angegriffen und verhaftet wird. Ich will ihn doch für mich behalten. Ich mag ihn doch. Ich weiß doch, ich denke, dass das falsch und böse ist. Ich muss jetzt reagieren, das Ohr abschlagen, damit sich meine Sicht der Dinge bewahrheitet und erfüllt und dass sich mal mein Wille da auch durchsetzt, der ganz deutlich sagt, ich habe die Wahrheit gepachtet und ich sehe an der Stelle, dass es für mich das Beste ist. Ja? Also Egoismus. Vorwurf, Geringschätzung, Rechthaberei, Selbstgerechtigkeit und Egoismus, das sind die 5 Formen. Dazu das Kennwort niemals und die Erkenntnis, den Gedanken der Menschen zu folgen, anstatt nach den Gedanken Gottes zu fragen. Das sind die wesentlichen Punkte für unser Thema, die wir wirklich der Heiligen Schrift zu entnehmen können. Allein der Petrus ist in seinem Denken und Handeln zutiefst menschlich, zutiefst von Liebe erfüllt, dennoch fragt er nicht wirklich nach dem Willen Gottes, sondern er verzettelt sich in seinen eigenen Vorstellungen, Gedanken und Meinungen über Jesus, die Welt, sich selbst und überhaupt alles. Wir sind aufgefordert, wie Petrus, Jesus über alles zu lieben und ihm nachzufolgen, seine Nähe zu suchen, sich über und mit ihm Gedanken zu machen. Gleichzeitig ergeht an uns immer wieder der Auftrag zur Korrektur. Dort, wo Gottes Wahrheit bei aller Liebe, bei allem Gutmeinen keinen Raum erhält. Dort, wo meine eigene Wahrheit das Zepter in der Hand hält. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Pfarrer Heinzen, und Ihnen vielen Dank für diesen anschaulichen Einblick in das Thema mit diesen 5 Bibelstellen, diesen 5 Eigenschaften der Geisteswiderspruchsrebellion gegen die Wahrheit. Ein herzliches Dankeschön Ihnen. Ich würde Sie bitten, dass Sie uns zum Abschluss der Sendung noch den Segen Gottes zusprechen.
Mache ich sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, aller Engel und Heiligen, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Die Sendung können Sie nochmals nachhören, zum einen über den CD-Dienst, wenn Sie über die Internetseite eine CD bestellen, oder ganz direkt unter der Telefonnummer 08328 921 120. Natürlich auch im Podcast auf unserer Internetseite www.horeb.org. Auch dort können Sie die Sendung von der heutigen Spiritualität, der Geisteswiderspruchs, Rebellion gegen die Wahrheit von Pfarrer Christoph Heinzen aus Ruppichteroth nochmals nachhören.